Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Mein Name ist Jan Theisen, ich bin Creative Director bei KingArt in Bremen.
Hallo, und ich bin Adrian Görsch. Ich bin Managing Director, also Geschäftsführer, Studio Head bei Black Forest Games.
Hallo, ich bin der Björn, Creative Director, Game Designer der Spielreihen Gothic, Risen und Elex.
Ja, und wir sind heute hier, um über ein Geheimnis zu sprechen. Und das Geheimnis ist, Spieleentwickler und Spielepublisher vor allen Dingen mögen Geld. Das haben viele vielleicht so nicht erwartet, aber es ist so. Und wir schämen uns ein bisschen dafür, aber wir wollen eure Kohle. Und die Frage ist, wie kriegen wir sie? Und der Klassiker ist natürlich, wir verkaufen euch ein Spiel, ihr kauft das einmal und gut ist. Aber wie wir alle wissen, in den letzten Jahren oder mittlerweile schon Jahrzehnten sind natürlich Microtransactions ein heißes Thema geworden. Es kam gerade raus der Game Report über, wie haben sich die Zahlen in Deutschland entwickelt und wie eigentlich jedes Jahr besonders starke Zuwächse bei Ingame-Verkäufen. Und deswegen ist die Frage, okay, ist das die Zukunft, wird es immer mehr in diese Richtung gehen, Ingame-Verkäufe. Und da vor allen Dingen auch, kann man es richtig und kann man es falsch machen. Wir haben da vielleicht zwei aktuelle Beispiele. Wir haben einmal Helldivers, die halt einen Battle Pass haben, Helldivers 2 einen Battle Pass haben und alle scheinen mehr oder weniger okay damit zu sein. Und dann haben wir Dragon's Dogma 2, wo es so ein bisschen Shitstorm gab, weil irgendwie Leute sagen, what the fuck ist das denn schon wieder? Adrian, vielleicht kannst du erstmal die Leute ein bisschen abholen, kurz Überblick geben, was. Wer hat was gemacht und wo ist das Problem?
Okay, da haben wir einmal Dragon's Dogma 2, die beides Spiele, Helldivers 2 und Dragon's Dogma sind beides Spiele, die du kaufen musst. Ja? Also es ist keine Free-to-Play-Spiele. Die musst du also kaufen, hieß früher Premium-Spiele. Dragon's Dogma 2 hat sich dann rausgestellt nach dem Release, dass die einige Features drin hatten, die man standardmäßig eigentlich normal erwartet hätte, wie zum Beispiel Schnellreise. Ja, die gibt es im Standardspiel nicht. Du kannst sie dir aber dazu kaufen. Ja. Du hast Character Creation, die du kaufen kannst. Ja. Und so gibt es eine ganze Reihe von Features, die du eigentlich im normalen Spiel erwarten würdest. Ja. Und wo ganz klar ist, okay, da verlangen die Geld dafür. Die sind aber so, ja, Komfort-Features, die für ein Spiel, was du eigentlich schon Geld ausgegeben hast, eigentlich drin sein müssten. Dann
Das
hast
ist
du
schon
das.
echt schon krass, ne? Also, Björn, wenn du das so hörst, ich habe einen Vorschlag. Nächstes Mal Multiple Choice, Dialogauswahl. Und dann gibt es die richtige Antwort, die falsche Antwort oder die Premium-Antwort. Und wenn du die Premium-Antwort auswählst, dann musst du zwar 20 Cent bezahlen, aber in Wirklichkeit dann in-game, es wird alles gut. Was denkst
Ja,
du?
das ist eine tolle Idee. Nicht. Also, ich habe immer Erfahrung mit sowas gehabt in Bezug auf DLCs, ne? Also, das hat man irgendwo den Leuten Stück Spiel angeboten, das auch eine eigene Produktion hatte, eine eigene Sprachaufnahme und all so ein Krempel, ne? Und das haben die immer so empfunden bei Piranha-Bytes-Spielen. Ach, das habt ihr doch aus dem Hauptspiel rausgeschnitten, ja? Da zahle ich doch keine 20 Euro zusätzlich oder 10 oder ein Fünfer. Ich weiß nicht, wie teuer die Dinger damals waren. Auf die Preise hatten wir auch keinen Einfluss. Das war auch eher so eine Publisher-Geschichte. Das heißt, wir als Entwickler hatten immer so unsere liebe Not damit, Dinge zu erfinden, die dann zusätzlich sein sollten. Und Features weglassen ist natürlich schon eine Geschichte, das wäre für uns nie in Frage gekommen. Sowas ha haben wir nie überlegt. Also wenn, dann war das immer eine Content-Nummer. Also immer irgendwie auf jeden Fall ein Stück Land irgendwie dazu oder irgendwas Spielinhaltliches. Und zwar da, wo der Spieler halt auch schon eine gewisse Spielzeit mit verbringen kann. Ja? Und mittlerweile hat sich das ja auch geändert. Mittlerweile sind ja auch Skins und Sachen, die einen anderen einfach anders aussehen lassen. Gerade bei Multiplayer-Spielen macht das da Sinn. Ich sehe irgendwie cooler aus als mein Nachbar und der hat nur das Standard-Mesh oder so. Da macht das Sinn, finde ich auch. Okay, aber da gibt es schon so eine Grenze, so eine, wo ich sagen würde, das ist als Entwickler, wäre mir das, würde ich nicht machen. So, und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute dann, sag ich mal, sauer werden. Auf der anderen Seite weißt du nicht, ja, wann diese Features entwickelt worden sind. Ja, das heißt also, wann war das Spiel fertig, dieses Dragon's Dogma 2? Und wann haben sie diese Sachen entwickelt und haben die gesagt, ach komm, wir geben das noch mal mit, ja, weil jetzt haben wir noch 3 Monate dran gearbeitet, das Spiel war eigentlich schon fertig und wir haben nur noch gebugfixt, aber wir haben es noch mal, das wollen wir den Leuten dann auch anbieten, ja?
Ja.
Und dann sagen die, aber das können wir nicht umsonst machen, weil irgendwie geht's nicht, weil der Publisher, der zahlt uns nichts dafür und wir wollen gerne auch weitermachen und hin und her, ja komm, dann tu das mal irgendwie für einen schmalen Euro auf dem Markt und dann können sich die Leute das dann kaufen, kommt dann vielleicht falsch an, ist vielleicht die Kehrseite der Medaille. Ich kenne mich nicht aus, ich weiß es nicht, was da passiert ist. Aber
Ja.
so ein Modell könnte ich mir vorstellen, könnte auch passiert sein. So, ja. Und dann ist es, wenn man so einen Shitstorm dann erntet, dann vielleicht keine gute Idee, aber das weißt du vielleicht vorher auch nicht unbedingt immer. Ne?
Nee, würde ich alles unterschreiben, wobei jetzt in diesem konkreten Fall fühlt sich schon seltsam an.
Okay.
Weil ich sag mal, sowas wie eine Schnellreisefunktion, das ist halt kein Feature, wo du
Ist auch
denkst,
nicht so ein
das
Aufwand,
haben wir die ganze
ne?
Zeit nicht gehabt und dann haben wir in
Ja.
den letzten 2 Wochen überlegt, hey, wollen wir Schnellreisefeature einbauen, aber das ist so teuer, jetzt müssen wir das DLC verkaufen. Das ist schon so ein bisschen weird. Während die andere Sache, was du erzählt hast, das ist halt tatsächlich ja der Fall, dieses, das haben die aus dem Spiel rausgeschnitten. Das ist halt, ich will nicht sagen, gibt es nie, sicherlich gibt es das auch, hat es das schon mal gegeben, irgendwo, irgendwann, keine Ahnung. Aber das ist wirklich nicht der Standard, weil was man nicht vergessen darf, wenn man so ein Spiel entwickelt, du hast häufig, dass du, ich sag mal, Wochen mindestens, teilweise Monate vorher, bestimmte Leute im Team einfach nicht mehr wirklich was zu tun haben, weil es dann halt eben in Richtung Polishing geht und Debugging geht und da kommen noch Alterskennzeichen und das Ganze muss in die Konsolen submission und so. Aber was macht ein Animator so lange oder was macht irgendjemand, der die Charaktere entwickelt hat? Und das ist dann häufig so der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, da sind Ressourcen frei, die können sich hinsetzen, können an DLC arbeiten, können an zusätzlichen Inhalten arbeiten, die dann, ich sag mal, selbst wenn sie gleichzeitig oder 2 Wochen nach dem Release des Spiels rauskommen, halt nicht im Spiel hätten sein können, weil es halt eben wirklich, ich sag mal, in der Zeit entstanden ist, als das Spiel, ich sag mal, in der Konsolen-Submission war oder halt, ich sag mal, schon irgendwo gepresst wurde und so weiter. Also das ist tatsächlich, würde ich sagen, häufiger der Fall so, dass es halt nicht so ist, da wird ein Spiel gemacht und dann setzt man sich hin und fängt an, irgendwie Sachen aus dem Spiel rauszuschneiden. Haben wir noch nie gemacht, habe ich auch noch nicht gehört, wirklich von anderen Leuten, dass das gemacht wurde, weil das auch echt nicht die Art und Weise ist, wie man so ein Spiel entwickeln würde, würde ich sagen. Aber wie gesagt, jetzt in diesem konkreten Beispiel fühlt sich das schon so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen weird irgendwie an. Ne? Adrian, wie ist denn das? Ist das allgemein DLCs oder auch, ich sag mal, irgendwas für Hard Currency im Spiel zu verkaufen? Ist das was immer wichtiger wird, wo du sagst, das muss man einfach mehr im Kopf haben als Teil der Finanzierung des Ganzen? Oder ist das was, wo du sagst, naja, gibt halt bestimmte Spiele, da passt das. Wie gesagt, Helldiver als Koop-Shooter, keine Ahnung, ist vielleicht irgendwie eine Zielgruppe, die eher damit okay ist, als Leute, die ein Story-RPG spielen wollen. Also ist das was, wo du sagst, das muss eigentlich jeder machen oder sollte jeder drüber nachdenken? Oder ist es irgendwie was, wo man sagt, naja, es gibt halt bestimmte Genres, da passt es und bei anderen passt es einfach grundsätzlich nicht?
Also ich sehe und ich bin auch der Meinung, dass das immer wichtiger wird und dass es jeder für sich berücksichtigen sollte. Es ist immer eine Herausforderung, damit zu planen, ja, wenn dein Spiel kein Erfolg ist und du planst dann mit irgendwelchen Zusatzcontent, den du dann noch machen willst, aber eigentlich bezahlt es keiner, dann macht es natürlich keinen Sinn, ja. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon the way to go, zu sagen, okay, wenn ich ein Spiel habe und es kommt gut an und die Leute lieben das Spiel, dann gucke ich doch, dass ich ihnen Content liefere. Und wenn wir jetzt auf Helldivers zurückgehen, das ist für mich als Entwickler wahnsinnig, wie die Content nachliefern, ja, weil es ist ja jetzt auch nicht einfach, Content nachzuliefern. Aber die machen in einem Rhythmus für so ein kleines Studio, Arrowhead, ist ja auch kein Riesenstudio, ne? Aber liefern die Content nach. Jetzt haben die innerhalb von ein paar Wochen haben die jetzt eine neue Fraktion eingeführt, die sie jetzt schon wieder rausgenommen haben aus dem Spiel, weil die so ein Meta-Gameplay haben, aber so eine Meta-Story, wo die Spieler dann gemeinschaftlich im Planeten befreien können. Jetzt haben sie die Roboter-Fraktion wieder rausgenommen, ja, aber die wird wieder kommen. Aber die liefern tatsächlich auch, ja, und das heißt, solange wie der Interesse da ist, und da ist jetzt nun mal Maximalinteresse, können die neuen Content entwickeln, können die den verkaufen. Die Leute zahlen dafür, zahlen auch gerne dafür, weil die Spaß an dem Spiel haben und sich darauf freuen, wenn was Neues kommt. Es hat eine absolute Win-Win-Situation. Und wenn jetzt das Spiel nicht durch die Decke gegangen wäre, dann hätten die eben nicht so lange Content nachgeliefert. Aber mit ihren Pipelines, die offensichtlich schon so eingerichtet haben, weil die das auch schon im ersten Teil, auch wenn der spieltechnisch ganz anders war, wohl schon so eingerichtet, geplant haben, sind in der Lage, das zu machen. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass bei einer Konzeption von dem Spiel und bei dem Aufsetzen von den Production Pipelines zu berücksichtigen, dass du, wenn dein Spiel wirklich ein Erfolg wird, und das kann auch auf einem Singleplayer-Spiel sein, dass du dann in der Lage bist, Content nachzuliefern, weil das ist eigentlich eine super Gelegenheit, für dich Dinge zu machen, die du vielleicht auch früher rausgestrichen hast, weil der Scope zu groß war und die Leute aber gern Bock gehabt haben, deine Entwickler, die dann noch nachzuliefern, wenn der Erfolg da ist. Und dann
Ja.
bietet aus meiner Sicht dieses Modell zu sagen, ich mache ein Premium, auch wenn es sich komisch anhört oder sagen wir mal vor ein paar Jahren total abstrus gewesen wäre, du zahlst und hast trotzdem noch Battle Pass oder Microtransactions, macht aber dann auch wieder Sinn, ja, weil du kannst es verkaufen, wenn es normal läuft, dann hast du halt deine Entwicklungskosten mit ein bisschen Marge, wenn du Glück hast, reinbekommen oder du hast nicht zu viel Verlust gemacht und das war's. Ab zum nächsten Projekt läuft es aber super und die Leute wollen eigentlich mehr, dann bist du in der Lage, das auch zu befriedigen und damit aber auch dein Geld und langfristige Existenz von deinem Studio zu sichern.
Und vor allen Dingen ist es natürlich, wenn es, wie jetzt bei Helldivers 2, wirklich so ein Event quasi ist, ne? Alle spielen es und keine Ahnung, dann ist es ja auch wirklich was, wo man irgendwie, keine Ahnung, wie bei einer Serie oder keine Ahnung, jeder wartet auf die nächste Staffel oder die nächste Folge und Leute reden drüber und keine Ahnung. Und dann wird es schon fast Teil des Events, ne? Und da muss man, das muss halt auch klar sein, das geht halt nicht umsonst. Wenn man halt so viel neuen Content haben will, das muss halt irgendwo herkommen, ne? Aber das, was du vorhin meintest, Björn, finde ich interessant, oder beide, glaube ich, gesagt, dieses, wenn man da, man muss dann schnell was nachlegen, sozusagen. Das ist natürlich manchmal ein Problem, ne? Weil man andererseits von Publishern natürlich dann auch häufiger mal hört, naja, lass mal schauen, wie es läuft. Und wenn es gut läuft, dann können wir ja noch was machen. Und wenn es nicht so gut läuft, dann machen wir halt nichts mehr. Und dann musst du denen halt erklären, ja, gut, aber wenn ihr mir irgendwie, eine Woche nach Verkaufsstart sagt, oh, das läuft super, jetzt mach mal hier schnell ein DLC. Das funktioniert so natürlich nicht, weil man natürlich in Wirklichkeit erstens braucht es mehr Zeit, aber zweitens, wenn das Team nicht zu dem Zeitpunkt schon an DLCs arbeitet, wenn das Spiel veröffentlicht wurde, arbeiten die an irgendwas anderes, die an irgendwelchen anderen Spielen oder an den Nachfolger oder was auch immer. Und man kann dann halt nicht einfach mal eben so ein paar DLCs oder neuen Content aus dem Ärmel schütteln. Und das ist halt dann immer so ein Problem, ne? Weil der Publisher natürlich sagt, naja gut, wir gehen ja schon eine Wette ein mit dem Spiel und jetzt müssen wir eine noch größere Wette eingehen, weil ihr sagt, ihr wollt auch noch ein großes Add-on machen oder sowas, ne? Ohne dass wir überhaupt wissen, ob das Spiel funktioniert. Björn, du nix, kommt dir das bekannt vor?
Das kommt mir total bekannt vor. Also wir haben immer geplant, wenn wir DLCs rausgebracht haben, dass wir sie bauen und meistens auch schon mit in der Entwicklung mit eingeplant. Das heißt also Stories dafür entwickelt oder die Landmasse dann entsprechend danach dann auch gebaut erst, aber konzeptioniert war es auf jeden Fall vorher schon, ne? Weil das ist das, was Adrian sagt. Es macht eigentlich Sinn, solche Sachen dann im Vorfeld dann zu planen und dann auch zu wissen, wo die Ressourcen sind und wer dann was macht, ne? Wir haben es ja damals bei Gothic auch gehabt. Die Nacht des Raben haben wir mit 5 Leuten am Anfang irgendwie, weiß nicht, 6 Monate oder so haben wir dafür gehabt, mit Sprachaufnahmen und mit allem drum und dran. Das war jetzt kein DLC, sondern Add-on, Add-in vielmehr. Und da hatten wir auch irgendwie Schiss, dass das überhaupt angenommen wird, weil man nämlich das Spiel wieder von vorne anfangen muss, ne? Und Add-ons waren damals irgendwie klassischerweise so Standalone-Dinger. Heute hat sich vieles geändert und damals war das erfolgreich, waren wir auch glücklich drüber, aber das wussten wir auch zu dem Zeitpunkt nicht. Aber das hat auch 6 Monate gedauert. Also das Hauptspiel, Gothic 2, hat 11 Monate gedauert in der Entwicklung. Das war Wahnsinn, ja, wie schnell wir da waren. Und das lag daran, dass wir an der Technik gar nicht so viel geändert haben. Also wir haben hauptsächlich Content gebaut. Wir haben da richtig reingeklotzt, Content zu bauen. Also ist das im weitesten Sinne, ist ja schon Gothic 2 so nur Content Monster, also nachgelegt worden, weil das so schnell gehen musste nach Gothic 1 und so weiter. Ne? Das ist alles sehr, sehr, sehr eng gewesen, der Zeitplan. Und das war dann auch schon vorher irgendwie Das muss man vorher wissen, solche Dinge, das mit dem
Ja.
Add-on, ne? Dass man da sowas macht, dass man solche Sachen dann vielleicht auch nochmal irgendwie konzeptionell so ein bisschen so andenkt, so, ne, an welcher Stelle könnte man denn die Karte erweitern oder so. Es gibt
Richtig.
schon.
Und auch so storymäßig, also dass es vielleicht schon so Anknüpfpunkte gibt oder dass man schon mal was
Genau.
teased und sowas, ne?
Ja.
Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, den du sagst, dieses, es gibt ja diesen Spruch, wenn man mit dem Spiel fertig ist, ist man bereit, mit dem Spiel anzufangen. Das ist halt so ein bisschen, das ganze Team und die Technologie und alles ist natürlich am Ende eines Spiels halt da und die wissen, was sie tun und das funktioniert, besser, als es jemals vorher funktioniert hat. Und dementsprechend kann man dann natürlich auch relativ schnell Add-ons oder sagen wir mal Content machen, wenn es sozusagen der basiert auf dem eigentlichen Hauptspiel ist, ne? Und man halt einfach sagt, wir benutzen dieselbe Technologie, Kampfsystem, alles bleibt gleich und wir machen nur in Anführungsstrichen eine neue Story, eine neue Questline, was auch immer. Komplizierter wird es natürlich dann, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir mit dem Add-on, bringen wir nochmal komplett neuen Kram rein. Ne? Also wir hatten doberweise bei Iron Harvest haben wir gesagt, oh, Add-on, super, lass fliegende Einheiten einbauen. Was natürlich dann irgendwie dazu geführt hat, dass wir auf einmal alles Mögliche ändern mussten, auch Sachen im Hauptspiel ändern mussten, weil auf einmal Einheiten fliegen konnten und natürlich Leveldesign und alles Mögliche überhaupt nicht darauf ausgelegt war, dass Einheiten fliegen können, weil wir im Hauptspiel keine fliegenden Einheiten hatten. Und das ist dann halt weniger clever. Aber sowas wie, okay, wir bauen jetzt, ich sag mal, selbst wenn dann das Add-on, ich sag mal, 50% der Größe des Hauptspiels hat oder hätte, wäre es ja nicht 50% des Aufwands, weil du halt eben diese ganzen grundlegenden Sachen schon hast. Du hast die Technologie, du hast das Kampfsystem, du hast viele von den Animationen schon und so weiter und so fort. Du hast, keine Ahnung, Musik und Soundeffekte und was alles dazu gehört. Und ne, kannst dich dann darauf fokussieren, sozusagen nur die neuen Inhalte zu bauen. Eine andere Sache, die ich immer noch spannend finde oder so ein Aspekt, der vielleicht nicht immer bedacht wird von allen. Ich finde, es ist immer auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass die Leute, die DLCs kaufen oder die Cosmetics kaufen oder die, ich sag mal, auf irgendeiner Special Editions kaufen, die auf irgendeine Art und Weise mehr Geld in ein Spiel investieren. Das sind eben auch wirklich dann Leute, die, wie soll man sagen, das hoffentlich für alle anderen irgendwie auch besser machen, ne? Weil du halt letzten Endes der Publisher guckt, was hat uns das Spiel gebracht. Und wenn halt irgendwie viel Kohle über DLC oder über Microtransactions gemacht wurde, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es den nächsten Teil davon gibt. Oder wenn jetzt im Falle von Helldivers 2 viele Leute, ich sag mal, den Live-Team-Content annehmen, dann wird es davon mehr Live-Team-Content geben und der wird besser sein und der wird größer sein. Und deswegen verstehe ich häufig nicht, wenn es dann so ein bisschen diese Bewegung gibt, wo Leute halt sagen, oh, weißt du, wer sich halt irgendwie hier so einen Kram extra kauft, der ist ja ein Idiot. Oder das sind ja alle Schummler, oder die können nur nicht vernünftig spielen und man muss sich da irgendwie durchbeißen. Ich glaube schon, dass es nicht verkehrt ist, drüber nachzudenken. Die helfen einem halt. Wenn man selber nicht mehr ausgeben will, dann kann man das tun, weil andere Leute mehr Geld ausgeben. Das ist, glaube ich, das, was man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Ne? Haben wir noch abschließende Worte? Wie geht's weiter mit Microtransactions, DLC?
Boah. Schwierig, schwer zu sagen, weil momentan ist auch das, was Adrian gesagt hat, das ist schwer zu berechnen. Ja, man weiß nicht so richtig, was ankommt, was nicht ankommt. Man macht Sachen im besten Wissen und Gewissen und dann ist es manchmal ein Würfelspiel, ob man jetzt gut ankommt oder ob man vielleicht einen Shitstorm abkriegt für irgendwas oder irgendwie, ja, da hast du zu viel gemacht, da hast du zu wenig gemacht, da hat das denn Praktikant gebastelt, was habt ihr euch dabei denn gedacht und so weiter. Das sind wir ja gewohnt mittlerweile, weil Internet ist da sehr gnadenlos und Leute, die Spiele spielen sollen, die gucken auch im Internet mal, was Leute sagen. Ne? Auch das lassen sich natürlich beeinflussen. Und deswegen wäre ich da echt vorsichtig bei diesen Sachen, wie sich das entwickelt. Weil das kann sein, dass die Spiele, die Vollpreis oder die überhaupt irgendwie als Ganzes Premium-Spiele, wie du sie genannt hast, Adrian, vielleicht irgendwann weniger werden und das tatsächlich dann normal wird, Spiele umsonst rauszubringen und dann über Microtransactions die Entwickler zu unterstützen. Also, ne, das kann durchaus sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es
Ist
gibt ja
Spekulation.
überall da auch einfach mal Strömungen und so
Ja.
Trends, ne? Weil ich sag mal, dann gab es irgendwie Lootboxen, ist der neue heiße Scheiß, macht fast keiner mehr heutzutage und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass es immer Gegenbewegungen gibt, ne? Ich glaube halt, je mehr es dann halt dieses, ja, kein Premium, aber hier viel über DLC und Live-Team und nur online und Koop. Und ich glaube, dann gibt es eben auch die Gegenentwicklung oder die Gegenbewegung, die sagt, Alter, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß. Ich will ein storygetriebenes Solo-Player. Ich zahle einmal dafür, Spiel und lass mich in Ruhe mit dem ganzen Kram. Und ich glaube, solange sich das trägt und solange da sozusagen die Zielgruppen groß genug sind, dass es sich lohnt, sowas zu entwickeln, wird es das auch alles geben, ne? Und ich glaube halt, wenn es um Gewinnmaximierung geht oder möglichst viel rausholen geht, dann wird es natürlich mehr in Richtung Free-to-Player, Microtransactions wahrscheinlich gehen, aber ich glaube deswegen nicht unbedingt, dass das Premium-Spiele oder Kaufspiele aussterben werden.
Also die Tendenz ist ja klar, wenn man sich die Umsätze anschaut, wo die hingehen. Es gab aber auch letztes Jahr einige Games as a Service Spiele, die gestartet haben, die eingestellt wurden, weil die sich eben dann nicht getragen haben. Und
Und
wenn du
es gab
rein auf
einige
dieses,
Singleplayer-Spiele, die sehr erfolgreich waren. Also
die
insofern,
total durch die Decke gegangen sind,
genau.
genau. Das heißt, man darf man auch nicht vergessen, dass diese, dass es natürlich von der Skalierung her schwieriger ist, so ein Games as a Service Spiel. Du hast mehr Anfangsaufwand und dann hoffst du eben, dass du genug Spieler hast, die es dann tragen, um dann über die Zeit das reinzubringen. Und bei einem, ich glaube, heute heißt es Pay-to-Play-Spiel, ist es so, ja, du weißt, am ersten Tag kriegst du Kohle rein, ja, wenn es läuft. Da hast du den ersten Tag, wenn du Glück hast, hast du es innerhalb von 4 Wochen oder 3 Monaten dein Geld rein. Ja, es bringt natürlich auch eine Sicherheit, ja. Und deswegen ist ja immer eine Balance drin. Wahrscheinlich kommt auch dieser größere Anteil an dem Volumen, ist, dass die funktionieren, die machen natürlich Double in, die gehen weiter rein, ja. Und die
Ja,
nicht funktionieren, sind schnell weg.
ich glaube, das
Logisch.
ist genau der Punkt. Du hast, ich sag mal, wenn du dir nimm die fünf größten Games as a Service Games, da ist Fortnite drin und Apex Legends und was weiß ich was. Und ja, die machen unglaublich viel Kohle und Singleplayer, ich kauf's einmal Spiele, machen so einen Umsatz nicht. Ne? Aber gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass sobald du irgendein Live-Service-Game machst du auf einmal irgendwie einen signifikanten Umsatz. Ne? Das ist ein bisschen wie bei Free-to-Play auch oder auch bei E-Sports-Games. Weißt du, klar, wenn du League of Legends bist, machst du eine Menge Kohle, aber es haben viele Leute
Ja.
versucht, League of Legends zu sein und keiner hat es geschafft. Also
Genau.
insofern, es bleibt spannend. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Nur Vollpreis-Kaufspiele für euch und nichts anderes oder seid ihr jemand, der, wenn das Angebot stimmt, halt auch durchaus dann nochmal DLC oder irgendwelche Premium-Geschichten kauft. Gerne unten kommentieren, auch gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Die versuchen wir zu beantworten in einer der nächsten Folgen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder und uns gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.
Macht's
Für
gut.
die
Demokratie. Ciao.